Herzlich willkommen zum Gottesdienst am heutigen Sonntagmorgen. Die Sonne scheint auf uns und das Thema des Gottesdienstes heißt Leben im Licht. Ich wünsche euch und uns allen, dass wir uns darüber mal Gedanken machen. Was ist, wenn wir von der Sonne beschienen werden, wenn wir im Licht leben? Das ist das Thema und darüber wollen wir uns heute Gedanken machen. Ein herzliches Willkommen auch allen Gästen. Wir haben aus Dortmund-West einige Gäste, herzlich willkommen. Und den Gästen, die das erste Mal bei uns sind heute Morgen, die möchte ich einladen, dazu nachher an den Infotisch zu kommen. Da gibt es ein kleines Gastgeschenk für Sie. Ja, ich möchte den Gottesdienst beginnen im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Erhebe deine Augen auf zu den Bergen. Woher kommt deine Hilfe? Deine Hilfe kommt vom Herrn, der Himmel und Erde gemacht hat, der Bund und Treue hält ewiglich. Er lässt deinen Fuß nicht wanken. Er, der dich behütet, schläft nicht. Nein, der Hüter Israels schläft und schlummert nicht. Der Herr ist dein Hüter. Der Herr gibt dir Schatten. Er steht dir zur Seite. Lass uns aufstehen und gemeinsam folgende Gebete sprechen. Wir wollen ihn anbeten und wir sprechen gemeinsam. Er sei dem Vater und dem Sohne und dem Heiligen Geist. Wie es war im Anfang, jetzt und immer da und von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen. Wir wollen dem Herrn unsere Sünden bekennen und lesen gemeinsam. Herr, im Licht deiner Wahrheit erkenne ich, dass ich gesündigt habe in Gedanken, Worten und Taten. Dich soll ich über alles lieben. Meinen Gott und Heiland. Aber ich habe mich selber mehr geliebt als dich. Du hast mich in deinen Dienst berufen, aber ich habe die Zeit vertan, die du mir anvertraut hast. Du hast mir meinen Nächsten gegeben, ihn zu lieben wie mich selbst. Aber ich erkenne, wie ich versagt habe, in Selbstsucht und Trägheit des Herzens. Darum komme ich zu dir und bekenne meine Schuld. Richte mich, Gott, aber verwirf mich nicht. Ich weiß keine andere Zuflucht als dein unergründliches Erbarmen. Wir wollen uns freuen über Gottes Barmherzigkeit. Barmherzig und gnädig ist der Herr, geduldig und von großer Güte. Er wird nicht für immer hadern, noch ewig zornig bleiben. Er handelt nicht mit uns nach unseren Sünden und vergilt uns nicht nach unserer Missetat. Denn so hoch der Himmel über der Erde ist, lässt er seine Gnade walten über denen, die ihn fürchten. Sofern der Morgen ist vom Abend, lässt er uns unsere Übertretungen von uns sein. Wie sich ein Vater über Kinder erbarmt, so erbarmt sich der Herr über die, die ihn fürchten. Herr, segne du uns mit deiner Gegenwart, schenk du deinen Heiligen Geist. Amen. Ich lese uns einen Text aus der Bibel, aus Matthäus 5, 13 bis 16, wo dieses Thema unseres Gottesdienstes aufgegriffen wird. Matthäus 5, 13 bis 16. Ihr seid das Salz der Erde. Wenn nun das Salz nicht mehr salzt, womit soll man salzen? Es ist zu nichts mehr nütze, als dass man es wegschüttet und lässt es von den Leuten zertreten. Ihr seid das Licht der Welt. Es kann die Stadt, die auf einem Berg liegt, nicht verborgen sein. Man zündet auch nicht ein Licht an und setzt es unter einen Scheffel, sondern auf einen Leuchter. So leuchtet es allen, die im Hause sind. So lasst euer Licht leuchten vor den Leuten, damit sie eure guten Werke sehen und euren Vater im Himmel preisen. Das ist recht anschaulich, sehr eindrucksvoll gesagt. Ihr seid das Licht der Welt. Das ist der Öffentlichkeitsauftrag unserer Gemeinde. Die einen oder anderen kennen das. Das ist ein Auftrag eigentlich für jeden Christen, für dich und für mich, Licht zu sein, Licht in Dortmund zu sein. Ich glaube, wir sehen oft zappenduster. Ich weiß jetzt nicht, was Sie selbst denken, aber der Frage sollten wir uns auch aussetzen? Bin ich Licht in meiner Umgebung? Auch die Frage, will ich eigentlich Licht sein, ist mir durch den Kopf gegangen. Will ich eigentlich Licht sein? Wenn ich den Zusammenhang mal sehe, in den unsere Verse stehen, dann ist es die Bergpredigt. Und man kann fast ein bisschen mit Erleichterung feststellen, dass Jesus eigentlich zu den Zerbrochenen spricht. Ihr Zerbrochenen seid Salz und Licht. Ihr, das ist dieselbe Anrede wie in der Bergpredigt in den vorausgehenden Versen. Da geht es bei den ihr, bei den Angesprochenen, ihr, die um meines Namens willen verfolgt werdet und ihr, die ihr um Gerechtigkeit willen gehasst werdet, ihr, die ihr geistlich arm seid, also im Glauben am Nullpunkt, ihr, die ihr Leid tragt, ihr, die ihr hungert und dürstet nach Gerechtigkeit, weil ihr über euch selbst erschreckt seid. Ihr seid nicht gerecht. Selig seid ihr. Ihr, die ihr bangt, ob ihr von Gott verlassen seid. Für euch gibt es erfahrbare Gegenwart, Trost, satt werden. Es gibt Gottesdurchblicke. Da steht nämlich, denn sie werden Gott schauen. Die Realität Jesu, der uns begegnen will, die Realität ist, das müssen wir wirklich ernst nehmen, ist seine Hinwendung zu den Zerbrochenen, Zerschlagenen. Gott will den Geist der Zerschlagenen erquicken und das Herz der Zerbrochenen heilen. Gott will das. Willst du das eigentlich, dass Gott das bei dir macht? Jesus wendet sich in der Bergpredigt an seine Jünger. Es waren Menschen wie du und ich. Sie hatten allerdings verlassen, was bis dahin in ihrem Leben wichtig war, und waren beständig bei ihm und mit ihm. Er war es, der ihnen den Weg wies. Sie hörten bei ihm Worte des ewigen Lebens, sodass sie nirgends anders wo mehr hingehen wollten. Jedenfalls bestimmt nicht weg von ihm. Willst du das eigentlich? Willst du wirklich Licht sein? Wer Ohren hat zu hören, der höre. Wir singen jetzt ein Lied gemeinsam, das ist das Lied Such, wer da will, ein anderes Ziel, die Seligkeit zu finden. Mein Herz allein bedacht soll sein, auf Christum sich zu gründen. 3 Strophen singen wir. Auf dem Gottesdienstzettel finden Sie die Termine in den nächsten Monaten. Auf ein paar möchte ich Sie doch nochmal ganz explizit hinweisen. Zunächst einmal, nach dem Gottesdienst gibt es Wasser und Tee, Kaffee leider nicht. Wir haben Mangel an Mitarbeitern. Wer Lust hat mitzuarbeiten, kann gerne sich bei Hans Hohngarten melden oder bei mir. Ja, dann möchte ich darauf aufmerksam machen, am Mittwoch ist das offene Pastorenbüro, 17 bis 19 Uhr. Anmeldungen sind empfohlen vorher, um Wartezeiten zu vermeiden. Pakete zum Leben werden weiterhin dringend gebraucht, das ist richtig. Kartons und Inhaltsliste sind hinten am Infotisch, mache ich nochmal darauf aufmerksam. Ja, und ein Alpha-Kurs, das ist auch nochmal wichtig, findet ab dem 7. September statt. Glaubensgrundkurs ist das. Und auch dort finden Sie Informationen in Form von Flyern hinten am Schriftenständer. Alles Weitere, nehmen Sie bitte den Zettel. Ja, wir sammeln jetzt die Kollekte. Ich möchte uns jetzt den Bibeltext lesen. Auch der nimmt das Thema natürlich auf, Leben im Licht. Das ist ein Text aus dem Epheserbrief. So folgt nun Gottes Beispiel als die geliebten Kinder und lebt in der Liebe, wie auch Christus uns geliebt hat und hat sich selbst für uns gegeben als Gabe und Opfer, Gott zu einem lieblichen Geruch. Von Unzucht aber und jeder Art Unreinheit oder Habsucht soll bei euch nicht einmal die Rede sein, wie es sich für die Heiligen gehört. Auch schandbare und närrische oder lose Reden stehen euch nicht an, sondern vielmehr Danksagung. Denn das sollt ihr wissen, dass kein Unzüchtiger oder Unreiner oder Habsüchtiger, das sind Götzendiener, ein Erbteil hat im Reich Christi und Gottes. Lasst euch von niemandem verführen mit leeren Worten, denn um dieser Dinge willen kommt der Zorn Gottes über die Kinder des Ungehorsams. Darum seid nicht ihre Mitgenossen. Denn ihr wart früher Finsternis, nun aber seid ihr Licht in dem Herrn. Lebt als Kinder des Lichts. Die Frucht des Lichts ist lauter Güte, Gerechtigkeit und Wahrheit. Prüft, was dem Herrn wohlgefällig ist. Und habt nicht Gemeinschaft mit den unfruchtbaren Werken der Finsternis. Deckt sie vielmehr auf. Denn was von ihnen heimlich getan wird, davon auch nur zu reden, ist schändlich. Das alles aber wird offenbar, wenn es vom Licht aufgedeckt wird. Denn alles, was offenbar wird, das ist Licht. Darum heißt es, wach auf, der du schläfst, und steh auf von den Toten. So wird dich Christus erleuchten. So seht nun sorgfältig darauf, wie ihr euer Leben führt. Nicht als Unweise, sondern als Weise. Und kauft die Zeit aus, denn es ist Böszeit. Darum werdet nicht unverständig, sondern versteht, was der Wille des Herrn ist. Amen.
Etwas ungewöhnlich, aber heute Morgen werde ich einmal von hier predigen, beziehungsweise von dort. Ungewöhnlich am zweiten dieser Text, der ja es in sich hat. Und ich gebe gerne zu, dass mir seine Auslegung recht schwer gefallen ist. Ungewöhnlich auch, dass in diesem Text so viel Struktur steckt, wie wir das in vielen anderen Bibeltexten nicht finden. Und deswegen habe ich mir überlegt, auch ein wenig zu malen, aufzuzeichnen. Und deswegen habe ich euch den Text auch ein wenig anders gesetzt, als ihr das aus euren Bibeln her kennt. Wenn ihr euch den Zettel einmal anschaut, dann gibt es die kleinen Verse, Versangaben, das sind die nicht fettgedruckten, also normal gedruckten Zahlen. Und dann gibt es so fettgedruckte Zahlen in Klammern. Und die sind jetzt zum Verständnis des Textes ziemlich wichtig, weil sie die Gliederung dieses Bibelabschnittes uns erläutern. Ich werde dazu jetzt gleich also ein paar Striche malen, und wenn ihr wollt, und das würde ich euch auch empfehlen, euch dazu einladen wollen, dann schaut in euer Manuskript hinein, damit ihr euch in diesem Abschnitt auch zurechtfindet. Das Leben im Licht ist das Thema. Und meine erste Überschrift ist heute wie gestern. Und ich habe diese Überschrift deswegen gewählt, weil wir ja die Erfahrung machen und haben, dass das Leben heute, das wir gestalten, dem, wie es früher war, ziemlich ähnlich ist. Es gibt natürlich viele große Unterschiede, aber im Wesentlichen ist das Leben heute wie gestern. Und wenn wir uns diesen Epheser-Text jetzt anschauen, wird uns das auch deutlich werden, warum das so ist. Ich fange bei dem ersten fetten Buchstaben an, das ist also die 1, das ist hier, und lebt in der Liebe. Das ist das Erste, was der Apostel Paulus uns sagt, wenn es darum geht, Licht in dieser Welt zu sein. Vielleicht erinnert ihr euch, letzten Sonntag hatten wir über das Licht in der Welt gesprochen, anhand des Textes von der Speisung der 5000. Und da hatten wir gesehen, dass uns Jesus dazu auffordert, das, was wir haben, zu teilen mit anderen, so dass es sich vermehrt unter seinem Segen. So können wir Licht sein in dieser Welt. Aber auch der heutige Bibeltext, Epheser 5, spricht davon, wie wir Licht sein können unter den Menschen. Und sehr spannend finde ich, dass Paulus dafür einen ethischen Ansatz wählt. Er sagt also, wenn ihr euer Leben führt im Licht, dann wird es sich unterscheiden von den Menschen, die in der Dunkelheit leben. Dadurch werdet ihr auffallen, dadurch werden Menschen angezogen wie Mücken vom Licht und werden zu Jesus kommen. Als ich darüber nachdachte, habe ich mir gesagt, Paulus, ist das nicht vielleicht ein wenig zu optimistisch gedacht? Ist unsere Erfahrung nicht eine ganz andere, nämlich Menschen für Jesus gewinnen, Licht sein? Häufig erfahren wir doch, dass wir quasi die Spielverderber der Nation sind. Christen kommen und sagen, das sind die Gebote Gottes. Und in diesem Text werden wir nachher einige von diesen Geboten auch kennenlernen. Und die Leute sagen, das ist nun wirklich die allerletzte Botschaft, die wir hören wollen. Wie können wir Licht sein in einer Welt, die das, was wir für wertvoll empfinden und erachten, in vielen Fällen ablehnt? Menschen für Jesus gewinnen ist auf jeden Fall das Thema. Und das erste Stichwort unterstrichen ist, lebt in der Liebe. Das ist die Überzeugung des Apostel Paulus, dass wo wir in der Liebe leben, andere Menschen erkennen werden, Jesus Christus ist ihr Herr und diesem Herrn zu folgen ist gut. Noch ein Wort zu dem Epheserbrief. Der Apostel Paulus hat diese Gemeinde gegründet und gelehrt. In Apostelgeschichte 20 lesen wir davon, dass er 3 Jahre diese Gemeinde gelehrt hat. sich 3 Jahre um sie bemüht hat, ihnen das Evangelium zu vermitteln. Und sein Anliegen, das er in diesem Predigtext auch vermittelt, ist, dass er die Liebe gestaltet sehen will innerhalb der Gemeinde und außerhalb der Gemeinde. Und sein Ziel ist letztlich, dass wir durch die Liebe, die wir gestalten, aus der Defensive in die Offensive kommen. Häufig, so empfinde ich es auf jeden Fall, befinden wir uns als Christen eher in der Defensive. Wir verstecken uns ein wenig, wir sind ein wenig zurückhaltend in dem, was wir vom Glauben sagen. Und ich denke, dass wir damit einen ganz großen Fehler tun. Dieser Predigtext will uns also auch ermutigen, Liebe zu leben und offensiv dafür einzustehen. Und das führt uns zu dem zweiten Schritt, und ich muss das hier jetzt immer ein bisschen hin und her verschieben. Aber wenn ihr wollt, dann könnt ihr in eurem Manuskript auch rumzeichnen, in eurem Bibeltext. Jetzt kommen wir nämlich zu den unfruchtbaren Werken der Finsternis. Lebt in der Liebe und habt nicht Gemeinschaft mit den unfruchtbaren Werken der Finsternis. Was hat das eine mit dem anderen zu tun? Nun, wie oft in der Bibel ist es der Gegensatz von Licht und Dunkelheit. Wer im Licht lebt, der kann nicht gleichzeitig im Dunkeln leben. Eine Pflanze, die wir ins Dunkel stellen, die geht ein, und eine Pflanze im Licht, die kann leben. Was ist denn Dunkelheit bei Paulus in diesem Bibelabschnitt? Was meint er denn damit? Heute wie gestern haben wir die Begegnung, oder leben wir in der Begegnung mit anderen Religionen? Das ist sehr herausforderungsvoll für uns, vor allem die Begegnung mit dem Islam. Mit seinen Werten, mit seiner Art über den Menschen zu denken, mit seinem Menschen- und Gottesbild. Und wir leben in einer Gesellschaft konkurrierender Werte. Nicht viele teilen die Werte, die uns die Bibel vermittelt. Manche bekennen sich vielleicht noch zu den Werten der 10 Gebote, aber da kommen wir dann auch schon ziemlich an die Grenze. Und im Detail geht es nicht nur den Menschen außerhalb der Gemeinde so, sondern auch innerhalb der Gemeinde, dass wir doch Schwierigkeiten haben, uns daran zu halten. Werke der Finsternis werden in diesem Text genannt, oder unfruchtbare Werke der Finsternis. Und diese werden wir uns nachher noch ein bisschen genauer anschauen. Zunächst einmal gehen wir noch einen Schritt weiter. Nämlich, auch das ist ein Aspekt heute wie gestern. Es ist böse Zeit. Immer wieder mal in der Begegnung mit Menschen, mit Christen vor allem, fällt mir auf, dass sie sagen, es ist eine ganz schlimme Zeit, in der wir leben. Ich finde das so spannend, dass das Menschen und Christen aller Zeit gesagt haben. Das ist eine ganz böse Zeit, in der wir leben. Dieser Text ist 2000 Jahre alt und Paulus sagt, es ist böse Zeit. Und wir können in der Kirchengeschichte weitergehen, wir werden Luther finden, und der hat genauso gesagt, es ist böse Zeit. Und wenn wir noch weitergehen würden und landen im Pietismus 19. Jahrhunderts, die haben auch gesagt, es ist böse Zeit. Und heute sagen wir das Gleiche. Was sollen wir daraus lernen? Dass es früher gar nicht so schlimm war und heute richtig schlimm? Oder dass überhaupt alles gar nicht so schlimm ist? Die Welt ist eigentlich in Ordnung, wir sehen sie nur falsch an. Ich denke, dieses Wort ist wahr, und zwar zu aller Zeit. Es ist böse Zeit, weil Menschen, biblisch-theologisch gesprochen, von der Sünde gezeichnet sind. Also im Schatten der Sünde, im Schatten der Dunkelheit leben und stehen. Darum hilft es uns nicht sehr viel weiter, wenn wir Licht sein wollen, darüber nachzudenken, was ist denn alles schlimm geworden, sondern die Aufforderung ist eine positive. Lebe du heute als Licht in dieser bösen Zeit. Nicht das Vergleichen bringt uns weiter, auch nicht die Rechtfertigung unseres Handelns, sondern dass wir uns dem Licht Gottes unterstellen, dass wir uns in dieses Licht hineinbegeben. Und das bringt mich schon zum zweiten Gliederungspunkt, den findet ihr auf dem Predigtmanuskript, nämlich der verschlossene Himmel. Das ist der zweite Gliederungspunkt und dem werde ich mit blauer Farbe nachgehen. Von Unzucht aber und jeder Unreinheit oder Habsucht soll bei euch nichtmals die Rede sein. Nichtmals die Rede sein. Als ich das gelesen habe, habe ich gesagt, naja, das ist die klassische Verdrängung. Das ist die klassische Verdrängung der Christen, die immer sagen, bei uns ist die Welt in Ordnung. Bei uns gibt es das alles nicht, was es in der bösen Welt nicht gibt. Wir sind sauber. Ariel rein und ihr seid, tragt den Grauschleier. Nun kommen wir ja gerade aus Erfahrungen her mit diesem ganzen Kindesmissbrauch in der katholischen Kirche. Und in Klammern gesagt, den gibt es leider auch in protestantischen Gemeinden und auch in Freikirchen, Klammer zu. Und das hat uns nochmal deutlich gemacht, diese Meinung vertritt Paulus bestimmt nicht. Darüber soll man überhaupt nicht reden. Davon soll nicht die Rede sein, das bedeutet so viel, es heißt nicht leugnet es oder verdrängt es, sondern es ist im Grunde eine Steigerung, die hier Paulus benutzt. Wenn wir nicht schon davon reden sollen, dann erst recht nicht sollen wir solches tun. Das ist der Gedanke. Also das Tun ist so unvereinbar mit dem Evangelium, dass man eigentlich schon gar nicht mehr davon reden kann. Aber Paulus weiß natürlich auch, dass Unzucht, Unreinheit, Habsucht in der Gemeinde in Ephesus anzutreffen sind. Gedanken, Bilder, Worte prägen uns. Und wenn wir über diese Verse jetzt sprechen, Unzucht, Unreinheit, Habsucht, dann glaube ich, gehen bei jedem von uns irgendwelche Lichter an. Und wir wissen alle, dass wir davon betroffen sind. In der Bibel verbindet sich ja mit Unzucht ein Verhalten, das Paulus mit Götzendienst verbindet. Und das bringt uns zum fünften Aspekt. Das sind Götzendiener, die haben kein Erbteil oder kein Anteil im Reich Christi und Gottes. Und jetzt merkt ihr, der verschlossene Himmel. Auch mit dieser Aussage des Textes habe ich mich wirklich schwer getan, habe gesagt, was sagst du als Pastor dieser Gemeinde, dir selbst und den Schafen? Aber ich kann ja nur nichts anderes sagen, als da steht. Und Paulus sagt, Götzendiener, das sind Menschen, die in Unzucht leben, sich dem hingeben, der Unreinheit und auch der Habsucht. Und er sagt, sie haben kein Erbteil am Reich Christi und Gottes. Warum ist das Götzendienst? Vielleicht fangen wir da an und schauen uns das noch einen Augenblick an. Zunächst mal fällt mir hier auf, es sind nicht nur sexuelle Sünden, sondern Habgier hat mit Sex nun gar nichts zu tun. Auf jeden Fall auf den ersten Blick nicht. Habgier ist etwas sehr Materielles. Ich will etwas haben, ich will immer noch mehr haben. Bei Unzucht, bei sexueller Unreinheit ist die Grundtendenz aber die gleiche. Auch da will ich immer noch mehr haben. Vom Partner, vom Erleben. Auch da überschreite ich Grenzen zum anderen hin. Deswegen ist der Geschlechtstrieb und die Besitzgier in der Bibel im Neuen Testament ein ganz wichtiges Thema, weil es zu den Hauptantrieben menschlichen Lebens gehört und wo wir besonders aktiv sind oder besonders intensiv davon betroffen sind, da ereignen sich natürlich auch die meisten Fehlgriffe. Es geht hier also um Maßlosigkeit. Mit einem Wort von Matthäus oder von Jesus aus Matthäus 6, Vers 24, der sagt, ihr könnt nicht Gott dienen und dem Mammon. Das ist das Gleiche, das ist Habgier. Ihr könnt nicht Gott dienen und gleichzeitig dem Mammon. Ihr entweder ihr habt Jesus Christus oder den Vater als euren Herrn oder ihr habt das Geld als euren Gott. Und von daher sagt Paulus, entweder ihr habt den Sex als Gott oder ihr habt Jesus Christus als Herrn. Im Detail geht es um Dinge wie Hurerei, also nach biblischem Verständnis oder nach biblischem Wort ist das Porneia. Wir kennen dieses Wort Porneia, in Porno kommt das vor. Und das bedeutet so viel wie Umgang mit Prostituierten. Porneia bedeutet aber auch so viel wie Unzucht im Sinne des Ehebruchs. Also ich habe bin eine Ehe eingegangen, aber ich lebe meine Sexualität außerhalb und oder auch außerhalb dieser Ehe. Porneia, wenn wir es hören, denken wir wahrscheinlich auch an Internetgebrauch. Wir denken an alle möglichen Verführungen, denen wir heute gerade im sexuellen Bereich ausgeliefert sind. Und wir wissen, dass Sexualität etwas ganz Wunderbares ist, etwas sehr Erfüllendes, aber wir wissen auch, dass der Missbrauch von Sexualität uns deswegen auch besonders tief verletzt. Porneia ist natürlich auch Kindermissbrauch. Es ist der Umgang, der geschlechtliche Umgang mit Tieren und dergleichen mehr. Paulus sagt, wer so etwas tut, hat keinen Anteil am Reich Gottes. Das heißt, er hat sich von Jesus Christus getrennt. Er ist außerhalb des Lichts getreten, in den Schatten des Bösen, der Dunkelheit. Und in Apostelgeschichte 20 hat er den Text schon erwähnt, da sagt er bei seiner Abschiedsrede an die Apostel oder die Ältesten in Ephesus, da sagt er, mich trifft keine Schuld, wenn einer von euch verloren geht, denn ich habe euch das Evangelium in Gänze und aller Klarheit ausgerichtet. Mich trifft keine Schuld, sagt Paulus, denn ich habe euch gesagt, wer so etwas tut, hat keinen Anteil am Reich Gottes. Meine Befindlichkeit, persönliche Befindlichkeit dazu ist, ich bin dankbar dafür, dass Jörg diesen Gottesdienst begonnen hat mit einem Sündenbekenntnis. Und danach haben wir den Zuspruch des Evangeliums der Vergebung gehört. Paulus will ja nicht sagen, mach die Flügeltür auf und jeder, der sich angesprochen fühlt, geht raus und das war's. Sondern Paulus will ja sagen, komm ins Licht, erneuere dich, kehre um zu Jesus Christus, deinem Herrn. Das Ziel des Evangeliums ist ja Leben und nicht Vernichtung. Wir gehen einen Schritt weiter und kommen zum sechsten Punkt. Früher seid ihr Finsternis, aber nun seid ihr Licht in dem Herrn. Früher wart ihr Finsternis, aber jetzt seid ihr Licht in dem Herrn. Wenn ich diese Zeile lese, stelle ich fest, dass wir doch häufig mit uns ziemlich uneins sind. Und das wird ja hier ausgedrückt, wenn ihr das mal euch anschaut in diesem Text. Früher wart ihr Finsternis, nun seid ihr Licht in dem Herrn. Ist das so? Waren wir nur früher Finsternis? Hat Paulus nicht gerade gesagt, dass Unzucht, Hurerei, Habgier in der Gemeinde in Ephesus vorkommt? Ganz häufig sind wir mit uns selber uneins. Wir wissen um Gottes Werte, wir bejahen sie auch, wir finden es wirklich auch überzeugend, aber wir leben nicht so überzeugend. Eingangs hat uns Jörg öfters gefragt, willst du das? Ist das deine Absicht? Und hier merken wir, dass manchmal unser Kopf weiter ist als unser Gefühl, unser Empfinden, unser Erleben. Aber wo wir mit uns uneins sind, da stehen wir nicht im Licht. Nun aber, lesen wir da, früher wart ihr Finsternis, nun aber seid ihr Licht in dem Herrn. Paulus unterscheidet also zwischen einem Leben im Licht und ein Sein im Licht. Sein im Licht bedeutet, Jesus Christus hat sich fest mit dir verbunden durch dein Glauben und durch die Taufe. Deswegen bist du sein Eigentum. Das ist dieses Sein im Licht. Und das wird uns heute Morgen und in diesem Predigtext nicht abgesprochen. Und auch der von uns, oder die von uns, die wir hier heute Morgen sitzen, sagen, ich weiß, wovon da die Rede ist und ich fühle mich von diesem Wort Gottes betroffen und schuldig. Das heißt nicht, dass Jesus dir zugleich sagt und deswegen hast du keine Gemeinschaft mehr mit mir. Sondern noch einmal, ihr seid Licht, du bist Licht, wenn du Glauben an Jesus Christus habt. Aber wir müssen uns darum kümmern, darum sorgen, unser Leben so führen, dass wir im Licht bleiben. Früher wart ihr Finsternis, jetzt seid ihr Licht. Weil das so ist, hilft uns Drohung auch nicht. Wer nur droht, der überzeugt nicht. Glaube hat für mich viel mehr mit Verlockung zu tun. Verlockung zur Liebe Gottes. Verlockung zum Leben unter seiner Zuwendung, unter seiner uns empfindungsmäßig nahen Liebe. Und dann sagt Paulus, noch einen Schritt weiter geht er, und zwar kommen wir damit zu dem, deckt sie, früher wart ihr Finsternis, deckt sie, nämlich die Finsternis, viel mehr auf. Was denkst du, wenn du diesen Vers hörst? Deckt die Finsternis auf. Also mein Horrorszenario ist, Christen, die mit Heiligenschein durch die Welt laufen, natürlich an jeder Ecke Sünde und Schuld sehen und nun jeden Menschen belehren darüber, was er für ein schlimmer Mensch ist. Und immer sagen, ich decke ja nur auf, ich decke ja nur auf, ich decke ja nur auf. So viel kannst du gar nicht aufdecken. Vor allem aber sagen die Leute deswegen häufig zu uns, ihr seid die größten Nörgler überhaupt. Ihr sucht immer nach dem Schmutz bei den anderen. Ihr kritisiert alle Welt. Ihr seid die Moralapostel dieser Welt. Aber schaut doch mal bei euch selber hin. Und was ich spannend finde, ist, dass Paulus diesen Spagat hinbekommt. Er sagt, schaut bei euch hin. Es ist bei uns in Ephesus so, wie es heute ist in Dortmund. Schaut hin. Deckt auf. Heißt das, schweigt nicht? Bedeutet also aufdecken, jeden Menschen anzuquatschen und zu sagen, hey, das geht aber nun gar nicht. Oder geht es Paulus vielleicht doch mehr um einen positiven Gegenentwurf, so verstehe ich auf jeden Fall diesen Abschnitt mit Vers 9, wo wir dann lesen. Ich hab's gleich. Die Frucht des Lichts ist lauter Güte und Gerechtigkeit und Wahrheit. Güte, Gerechtigkeit und Wahrheit. Oben hatten wir Unzucht, Unreinheit und Habsucht. Drei Begriffe, die eigentlich überhaupt nichts direkt miteinander zu tun haben. Und deswegen meine ich, geht es Paulus letztlich nicht darum, erschöpfend einen Unsitzkatalog aufzuführen oder erschöpfend einen Katalog des Guten aufzulisten, sondern es geht ihm darum, dass wir quasi als Christen einen Gegenentwurf leben. Und indem wir diesen Gegenentwurf leben, dadurch decken wir etwas auf vom Willen Gottes unter den Menschen. Also nicht Moralien in allen Rohren und sagen, ihr seid alle schlecht, sondern es selber anders tun, es selber besser machen. Mit unseren Ehen zeigen, wie christliche Ehe gelingen kann. Übrigens, nächsten Sonntag geht es da weiter. Ich werde nochmal über diesen Text predigen, wenn es um die Ehe geht. Mit unserem Umgang untereinander zeigen, was es bedeutet, als Christen zu leben in dieser Welt. Mit unserer Hilfeleistung und Liebe zeigen, dass uns Menschen, die nichts haben, nicht gleichgültig sind. Als Christen auch zu zeigen, dass Gott, wie es Jesus sagt, seine Sonne aufgehen lässt über Gerechten und Ungerechten. Und deswegen unsere Zuwendung nicht nur den Frommen des eigenen Lagers gilt, sondern auch den Menschen außerhalb der christlichen Gemeinde. Deckt auf, so verstehe ich diesen Text, heißt nicht, macht viel Text und führt viel Beschwerde in dieser Welt, sondern macht es doch einfach anders. Macht ihr es besser. Zeigt ihr, was es heißt, Vergebung zu leben. Zeigt ihr, was es heißt, mit Jesus Christus umzugehen. Letzter Aspekt, grüner Stift. Der Schlüssel von gestern passt auch heute. Der Schlüssel von gestern passt auch heute. Und jetzt gehen wir zurück in diesem Bibeltext. Gerade waren wir ja in der Mitte und eben schon mal ganz unten. Jetzt gehen wir zurück und kommen zu dem Anfang, nämlich: Ihr seid geliebte Kinder Gottes. Warum jetzt am Anfang dieses Wort und in meiner Predigt relativ zum Ende? Weil ich verdeutlichen möchte, alles andere entfaltet Paulus unter diesem Gedanken. Ihr seid geliebte Kinder Gottes. Und ein Kind lernt noch. Also ein sehr versöhnlicher Beginn. Liebe Leute, ihr lernt noch. Ihr seid noch unterwegs. Ihr seid Kinder. Und wenn Kinder fallen, dann fallen wir ja nicht übereinander her und sagen, ey, bist du schon wieder hingefallen, das bist du eine Pflaume. Sondern wir heben dem Kind auf, das Kind auf. Und so sagt Jesus, ihr seid Kinder, ihr lebt als Kinder Gottes. Und das heißt, ihr wächst noch, ihr lernt noch. Und bitte, seid bereit zu lernen. Seid bereit zu hören, anzunehmen, was Gott euch ins Herz spricht. Was Gott euch ins Herz spricht, das heißt, folgt dem Beispiel Gottes. Nun, was Beispiel Gottes folgen bedeutet, lesen wir in den nächsten, wie auch Christus, Vers 2, wie auch Christus uns geliebt hat und sich für uns selbst hingegeben als Gabe und Opfer. Also, folgt Gottes Beispiel, wie sollen wir denn das tun? So furchtbar viel Genaues wissen wir über Gott gar nicht. Und auf jeden Fall können wir seinem Beispiel der Allmacht, der Allgüte, der Allwissenheit und so weiter nicht folgen. Das ist aber auch nicht gemeint, sondern folgt dem Beispiel Gottes, wie ihr es in Jesus Christus seht. Er gibt euch das Vorbild, dem ihr nachfolgen sollt. Die Liebe, die wir in Christus entdecken, gerade auch die Liebe, die wir im Umgang mit den Sündern, mit den Menschen, die in Dunkelheit leben, entdecken, die ist für uns Vorbild. Und dann noch einmal zur Einleitung. Paulus, was uns Jörg eben gesagt hat, die Bergpredigt mit diesem Wort, ihr seid das Licht der Welt, steht im Zusammenhang der Seligpreisungen. Selig seid ihr, freuen dürft ihr euch. Und als solche, die ihr euch freuen dürft, lebt vorbildlich. Als solche, die ihr euch freuen dürft, habt ihr nämlich in mir, in dem Verkündiger, in dem Prediger der Bergpredigt, in Jesus Christus, in mir, habt ihr das Vorbild, dem ihr nachfolgen sollt. Aber wenn Kinder nachfolgen wollen, dann ist eines ganz entscheidend wichtig, nämlich, dass die Kinder als im Licht nur leben können, oder Kinder des Lichts sind immer Kinder, die sich geliebt wissen. Deswegen ist dieser erste Satz so entscheidend wichtig. Ihr seid ja Geliebte, lebt als Kinder des Lichts, denn ihr seid Gottes geliebten Kinder. Wir können im Licht Gottes, im Licht Jesu leben, dann, wenn wir uns wie Kinder angenommen wissen, wenn wir uns geliebt wissen. Nur dann haben wir das Vertrauen, diesem Vater zu trauen, seinen Geboten zu trauen. Haben wir dieses Vertrauen nicht, werden wir immer denken, das bringt ständig nur Defizite ein. Den Spaß findest du woanders. Das pralle Leben, den gibt's draußen. Aber nicht in der Gemeinde Jesu. Wäre ein eigenes Thema nochmal, aber entscheidend, dass es hier erscheint. Kinder müssen sich geliebt wissen. Nur solche Kinder leben auch im Licht, blühen quasi auf. Und Kinder, der nächste Punkt, müssen auch oder dürfen auch machen die Erfahrung, dass sie die Frucht des Lichts in ihrem Leben zeigen, indem sie, ihr habt die Elf bestimmt schon längst gesehen. Genau. Ihr seid gut. indem wir prüfen, was dem Herrn gefällt. Prüfen bedeutet anschauen, begreifen, verstehen, glauben. Es geht bei diesem Prüfen ausdrücklich nicht um Unterwürfigkeit. Und wenn mir das erlaubt ist, nochmal im Vergleich zum Islam, das ist Unterwürfigkeit. Das ist ein Gehorsam, der einfach befohlen wird, aber der nicht aus Liebe geboren ist, nicht aus Vertrauen zu einem Vater, der uns liebt, sondern aus Angst vor einem strafenden Gott. Das ist nicht die Botschaft des Evangeliums. Sondern ihr lebt als Kinder, die glauben, die vertrauen, nicht unterwürfig, sondern in Übereinstimmung mit dem Vater. So wie das der Vers 10 hier sagt, prüft, was dem Herrn wohlgefällig ist. Prüft das, es liegt da, schau es dir an, mach dir Gedanken darüber, prüfe es. Nicht einfach, du verstehst nichts und tust es trotzdem. Sondern prüft, was dem Herrn gefällt und dann versteht, was der Wille Gottes ist. Der Christus, der uns erleuchtet und der uns verstehen lässt, was der Wille des Herrn ist. Mein Schlusswort ist: Einverständnis schafft Veränderung. Einverständnis schafft Veränderung. Da, wo wir prüfen, wo wir verstehen, wo wir erkennen, da werden wir von Christus erleuchtet. Und auf diese seine Erleuchtung sind wir angewiesen. Und was erleuchtet uns mehr, als dass wir zunächst zu diesem Herrn hingehen und sagen, Christus, der du dein Leben für mich gibst, ich komme mit diesem Leben, wie es ist, zu dir. Ich leugne nichts. Ich stelle mich vor dich hin. Ich öffne mein Herz mit meinen Wünschen, mit meinen Triebveranlagungen, mit meinen dunklen Flecken deiner Liebe. Und Christus, ich bitte dich, erleuchte mich, indem du mich erkennen lässt, was in meinem Leben schiefläuft und vielleicht auch, warum es schiefläuft. Was sind diese mächtigen Antriebe in mir, die mich zu Habgier verleiten oder zur Hurerei treiben? Oder irgendetwas anderes? Und dann von Christus erleuchtet, versteht, was der Wille des Herrn ist. Er möchte, dass wir ihm folgen, Licht sind in dieser Welt, aus der Defensive hineingehen in die Offensive, Menschen überzeugen dadurch, dass wir anders leben, überzeugend leben. Das ist der Wille des Herrn. Und das andere, versteht, dass der Wille Gottes ist, dir zu vergeben und dir das Leben in Fülle zu schenken. Das ist sein Ziel. Das ist sein Wunsch. Und darum spricht Gott in seinem Wort mit uns manchmal auch etwas mehr Klartext. Amen.
Was mir begegnet und ein großes Feld, in dem ich bewege, ist ja sicherlich auch mein Beruf, sind meine Kollegen. Ist immer wieder die Frage danach, ach, das darfst du ja eigentlich gar nicht. Immer wieder die Frage als Christ, was macht man als Christ, was tut man nicht als Christ, wo beteiligt man sich, wo beteiligt man nicht, sich nicht, wie hat man sich zu verhalten? Und ich finde diese Frage etwas schwierig zu beantworten, weil ich einfach glaube, dass sie an dem vorbeigeht, was wirklich zählt. Und ich glaube, so das erste Lied, was wir singen werden, heißt, was ist wirklich wichtig, was ist wirklich wert, welcher Weg ist richtig, welcher ist verkehrt. Ich glaube, das ist die bessere Frage. Was ist wichtig? Was hat eigentlich Wert? Was ist das, was mich eigentlich prägt? Und warum tue ich das? Weil es mir wichtig ist und weil es Werte gibt in meinem Leben, zu denen ich einfach stehe und die letztendlich auch etwas mit Gott zu tun und meiner Beziehung zu Jesus, die mich letztendlich prägt. Ja, und wir wollen gemeinsam aufstehen und zusammen.
Wahrheit ins Auge, stellen uns in dein Licht. Wir halten dort aus durch Gnade, denn du verdammst uns nicht. Nichts unsere toten Blicke, siehst unseren blinden Fleck, berührst unsere Wunden. Durchdring uns mit Gnade und Wahrheit.
zeigt ganz schön aus, wo wir uns eigentlich bewegen. Wir bewegen uns in einer Welt zwischen Licht und Finsternis, das haben wir eben doch in der Predigt gehört. Zwischen Himmel und Erde ist einfach ein Riss. Dieser Riss ist aufgehoben durch Christus und doch ist er da. Wir leben in einer Zwischenzeit, in der wir sicherlich wissen, dass noch nicht alles so ist, wie es wirklich einmal sein sollte. Mitten in dieser Welt, doch nicht in dieser Welt, sind wir. Wir gehören aber zu Jesus und doch sind wir noch hier und haben auch mit diesem Riss zu tun. Und zwischen Himmel und Erde hängst du dort. Das ist nämlich Jesus und das ist unsere Hoffnung, die wir haben. Verlassen von Menschen, zwischen Himmel und Erde ausgestreckt, dort am Kreuz. Das ist das, warum wir das aushalten können, warum wir immer wieder auch zu Jesus gehen können und sagen können, Herr, hilf mir, Herr, vergib mir.
Zwischen Licht und Finsternis in dieser Zwischenzeit. In dieser Zwischenzeit. Zwischen Himmel und Erde sind wir noch. Und das wollen wir wollen, tun wir doch in dieser Zwischenzeit. Welt, von dieser Welt, wir gehören zu dir, und das sind wir noch nie. Zwischen Himmel und Erde hängst du. Yeah.
Herr, es ist einfach gut zu wissen, Herr, dass ich dort am Kreuz Himmel und Erde berühre. Es ist einfach gut zu wissen, Herr Jesus, dass du derjenige bist, der in den Riss gesprungen ist. Herr, bei dem Wissen um uns selbst können wir verzweifeln. Bei dem Wissen um uns selbst gibt es Zeiten, die wir selbst als positiv empfinden. Es gibt Zeiten, an denen wir an uns verzweifeln möchten. Und es ist einfach gut zu wissen, du bist der Herr. Du bist der, der hineingesprungen ist in eine Situation, der verbunden hat, uns mit Gott verbunden hat. Zu dir dürfen wir kommen. Vieles muss noch anders werden, bis es passt in Gottes Welt. Manche Träume um sich lassen, Wünsche bleiben unerfüllt. Mir bleibt nichts als zu vertrauen, dass du meine Sehnsucht stillst. Ich glaube, der letzte Satz ist entscheidend für das, was wir vorher singen. Wir sagen, jeden Tag ein Stückchen sterben. Ich glaube, ein Stückchen loslassen heißt einfach, darauf zu vertrauen, dass Jesus meine Sehnsucht stillt und dass er gute Dinge für mich bereithält. Und ich wünsche mir einfach, dass wir das so mit diesem Hintergrund einfach auch singen.
Auch im Anschluss an diesen Gottesdienst seid ihr wieder herzlich eingeladen zu beten. Das könnt ihr zu Hause tun, mit dem Partner vielleicht oder allein. Das könnt ihr aber auch jetzt direkt im Anschluss an diesen Gottesdienst tun, wo unsere Gebetshelfer für euch da sind. Und wenn du ein Anliegen hast, das du gerne im Gebet vor Jesus bringen möchtest, dann ist heute jetzt im Anschluss an diesen Gottesdienst hier vorne die Gelegenheit dazu. Jetzt möchte ich euch noch bitten, aufzustehen, damit wir Gott um seinen Segen bitten. Herr, unser Gott, segne du uns. Stell uns in dein Licht und lass uns deine Liebe spüren, die in unsere Herzen ausgegossen ist durch den Heiligen Geist. Lieber Vater, behüte du uns. Behüte uns vor dem Bösen und seinen listigen Anläufen, uns in die Dunkelheit zu versetzen, weg von deinem Licht. Herr, lass dein Angesicht über uns leuchten, dass uns dein Wille gegenwärtig ist in allem, was wir tun, dass unsere Schritte, unsere Taten und unsere Worte gehalten sind von dir, gelenkt durch deine Fürsorge und Barmherzigkeit. Herr, und lass dein Antlitz über uns leuchten und sei uns gnädig, dass wir in deinem Lichte stehen. Schenk uns Gewissheit, dass du der gute Vater bist, der uns liebt. Uns und diese ganze Welt. Danke, lieber Vater, dass du mit allen Menschen bist. Amen.